Korte und Rink. Politik, die bewegt.
Wieder Montag und für mich höchste Zeit für eine neue Folge unseres VRM-Podcasts Korte und Rink. Auch heute darf ich wieder den profiliertesten, wortgewandtesten und sympathischsten Politikwissenschaftler Deutschlands, Professor Dr. Karl-Rudolf Korte, begrüßen. Hallo, Herr Korte.
Hallo, Herr Chefredakteur. Diesmal war das Wort sympathisch dabei. Das ist neu.
Ja.
Das ist wahrscheinlich so eine Einschleimtour am Anfang, oder?
Das ist der Zauber des Wochenbeginns.
Okay, ja.
Das ist doch alle noch milde gestimmt.
Ja, dass wir in diesem November-Blues nicht drin sind. Anfang letzter Woche war ich auch Anfang der Woche war das bei dem Phoenix-Treff in Berlin. Und das war wirklich sehr interessant, weil nach 2 Wochen waren die Abgeordneten wieder zusammengekommen. Und das trägt dann immer besondere Stimmung in diese Berliner Republik. Diesmal sehr schlechte, weil alle was mitgebracht haben, was alles schlecht läuft, was nicht läuft. Kontrollverlust des Staates und auch kein Vertrauen mehr in die Lösungskompetenz dieser Regierung und so weiter. Das war sehr, sehr interessant. Und hat diesen Move des Novembers nochmal unterstützt. Also wenn man solche Abende da mitmacht, das kann wirklich demotivieren.
Das klingt jetzt aber nicht so schön.
Ja, ich habe mich ja dann dagegen gewandt. Also das, was ich aus der Woche dann zusätzlich gemacht habe an anderen Orten. Ich habe ja zu Zumutungsmut aufgerufen und versuche ja immer Wege auch konstruktiv aufzuzeigen, wie man mit dieser Atmosphäre umgehen kann. Und es nutzt ja nichts, dass wir die AfD praktisch herbeifürchten. Ne? Und das ist ja das, was in Berlin man so spürt. Und in dieser Woche war ja nochmal stark geworden, was wir über Wadefuhl ja letzte Woche auch schon mal angedacht hatten, so eine Richtung. Die Themenagenda, die immer wieder genutzt wird, um Themen aus der Mitte heraus nicht als eigene Themen zu präsentieren, sondern andere, die die AfD nutzen, zu übernehmen. Und so war das ja in vielen Bereichen in der Nachrhetorik zu den Wadefuhl-Äußerungen auch wieder der Fall. Und ja, ich fand auch interessant die Ergänzung über die Minderheitsregierung. Auch das hat sich nochmal verselbstständigt durch verschiedene Bereiche der medialen Berichterstattung. Also neue Mehrheiten, neue Konturen für Mehrheiten zu kreieren über Minderheitsregierung. All das soll die Brandmauer in Frage stellen, soll diese Abstandsgarantie zur AfD problematisieren. Sehr interessant, hat das in dieser Woche sehr viel Wucht aufgenommen, in Berlin zumindest.
Deswegen, ich freue mich ja immer, wenn wir über Ihre Innenperspektiven aus Berlin sprechen, wenn Sie mal wieder vor Ort sind und Mäuschen spielen oder Ihre Perspektiven reinbringen. Deswegen war ich etwas ernüchternd, wenn Sie sagen, die Grundstimmung war eher Moll, als alle Abgeordneten zusammengekommen sind. Dass die jetzt keine Aufbruchsstimmung vollziehen und sich alle jubelnd in den Armen liegen, hatte ich mir fast auch schon gedacht. Aber es ist ja generell immer die Frage, wie man jetzt diesen Switch schafft oder wie man einfach mal wieder ein Momentum schafft, um konstruktiv nach vorne zu gucken.
Ja, da gibt es ja die einzelnen Beispiele, wie man mit konkreten Projekten eben verfahren könnte, mit diesen Milliarden, die zur Verfügung stehen, um Infrastruktur zu verbessern. Da haben wir ja mehrfach drüber gesprochen. Das ist, glaube ich, der erste Ansatz. Und der andere Ansatz geht immer aus der Mitte heraus, eben dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln, die eigene Party eben selber besser finden als die anderen Partys, also auch durchaus emotional über das reden, was uns mit dieser Freiheit verbindet und die Freiheit letztlich auch nicht nur groß macht, sondern sie auch für Zuversicht zu nutzen. Und ich habe gestern in Berlin auf einem internationalen Kongress für politische Kommunikation auch für eine Grammatik der Freiheit geworben, also für die Sprache, die wir brauchen, das Regelwerk der Freiheit ja beschreibt, aber auch eine Sprache des Optimismus und der Zuversicht zu entwickeln. Eigentlich hatte ich gestern erwartet, dass ich Ihnen auch in Berlin über den Weg laufe, weil da waren die Football, NFL-Leute alle unterwegs in Trikots und haben mich fast da überrannt. Und da denke ich, so ein sportbegeisterter Chefredakteur müsste doch, wenn das mal in Berlin ist, auch im Trikot da irgendwie rumlaufen.
Meine Sportbegeisterung für Football beginnt und endet auf der Couch am Sonntagabend, wenn ich im Fernsehen im Free-TV Football gucken kann. Und sonst Ja, habe ich mich, glaube ich, seit ich aus dem Sport herausgegangen bin, Herr Korte, 2019, war ich einmal im 05-Stadion und ich glaube einmal beim Baseball noch. Verfolge das aber natürlich.
Wahrscheinlich, um den Kollegen nicht reinzureden. Und das halten sich dann
ja, auch. Als Sportchef AD und graue Eminenz kann man ja dem einen oder anderen vielleicht auch auf den Keks gehen. Deswegen habe ich gedacht, ich treibe mich lieber woanders rum.
Ja,
auf der das, zum Beispiel Sonntagabend.
Das Gefühl kann ich nachvollziehen, dass Sie anderen auf den Keks gehen.
Endlich eine Gemeinsamkeit, Herr Korten.
Ja. Genau, aber die Konstellation als Ausweg hat diese Woche auch oder heute ja der Graf Kielmannseck, noch mein geschätzter Kollege aus der Politikwissenschaft, auch beschrieben, hoffnungsfroh, auch als Ausweg, als Umgang mit der AfD in einem größeren Demokratiekontext gestellt. Und der Bundespräsident hat sich ja dem Thema nochmal offensiv gestern angenommen.
Das wollte ich eben fast schon ansprechen im Gedanken, als Sie die Stimmung in Berlin in der vergangenen Woche beschrieben haben und dass man die AfD mittlerweile fast entweder passiv herbeiredet oder sich vor ihr fürchtet und sie dadurch größer macht. Und Frank-Walter Steinmeier in seiner Rede zum 9. November ja auch, er hat die AfD nicht explizit genannt, aber er hat über die Gefahr und den Druck, der auf der Demokratie leistet, gesprochen. Und er hat ja sehr offen auch das Verbotsverfahren als Ultima Ratio in den Raum gestellt und als, so wie er es erklärt hat, Deutung im Raum des Handels im Rahmen der Verfassung. Also jetzt nicht als unfairen Move oder letzte Möglichkeit, jemanden unter fadenscheinigen Begründungen wegzukegeln, sondern er hat gesagt, das ist ja ein Teil einer handlungsfähigen, wehrhaften Demokratie, dieses Parteiverbotsverfahren, und hat, wie ich fand, sehr, sehr klar in der Hinsicht Stellung bezogen, was mir wiederum verdeutlicht hat, dass er sich tatsächlich sehr große Sorgen um Freiheit und Demokratie macht.
Ja, inhaltlich Stellen vor allen Dingen. Über das Personal auch reden, das, glaube ich, verfängt nicht unbedingt, weil die Leute die Partei doch gerne wählen, aus unterschiedlichen Motiven, unabhängig davon, wer die Partei gerade leitet. Aber inhaltlich sich zu stellen, was das im Alltag bedeuten würde, solche Zeitreisenvorstellungen, solche kruden Vorstellungen auch von offener Gesellschaft, die man nicht haben möchte, oder eben auch von ökonomischen Konzepten, von Sozialstaatskonzepten, die das Sozialstaatliche gar nicht mehr erkennen lassen, das ist eigentlich das Entscheidende, auch in der Auseinandersetzung, dem also nicht ausweichen, sondern durchaus inhaltlich sich damit auseinandersetzen, das hat der Bundespräsident gesagt. Aber politisch markant war das, dass er davor gewarnt hat, eben mit denen in irgendeiner Weise zusammenzuarbeiten. Also schon eine Reaktion auf diese Minderheitsregierungskonstellation, auf die Vorstellung, Brandmauern abzureißen, vielleicht leicht zu kooperieren, sie einzubinden. Er hat ganz klar historisch aufgezeigt, dass das nicht gut gegangen ist, in keinster Weise. Das fand ich jetzt eigentlich die politisch klarste und markanteste Antwort, die von ihm normalerweise so nicht kommt.
Zumal wir ja auch immer wieder oder wahrscheinlich immer häufiger in Zukunft merken werden, wenn in verschiedenen Gremien doch eine Form von Zusammenarbeit aktiv oder passiv stattgefunden hat. Wir hatten es jetzt letzte Woche in Kiel. Da haben die Grünen einen Antrag eingebracht und wussten, dass sie eine AfD-Stimme dafür brauchen, um die Mehrheit zu kriegen, und haben ihn trotzdem eingebracht, was dann auch wieder die Brandmauer-Diskussion beziehungsweise die Kritik an diesem Vorgehen befördert hat.
Mhm, klar, aber es kommt eben nur an, für welche Themen, da muss man das auch sehen. Wenn das kommunale Themen sind, kann das anders sein. Und auch grundsätzlich, wenn Anträge man stellt und die anderen stimmen mit, das kann auch nicht das Problem sein. Die Frage ist immer, ob die Mehrheit nur mit AfD möglich wäre. Dann muss man sich genau stellen, auseinandersetzen, mit welchem Thema das zu tun hat. Wenn es um Straßenbau geht, kann das einfach auch unproblematisch sein. Und das, finde ich, ist zentral, wenn man über Haltung spricht und auch über Potenziale, die die Demokratie hat.
Wir haben eben kurz über die Rede von Frank-Walter Steinmeier gesprochen, der sehr deutlich geworden ist und ein Plädoyer für Demokratie, wie wir es beschrieben haben, verfasst hat. Wir haben allerdings im vergangenen Jahr, seit es unseren Podcast gibt, ist mir aufgefallen, noch nie über das Amt des Bundespräsidenten beziehungsweise über Frank-Walter Steinmeier gesprochen. Deswegen würde ich das gern überleiten wollen und Sie fragen, ob diese Rede aus Ihrer Sicht ein positives Beispiel für einen direkten, offenen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier ist oder ob das die Ausnahme war, weil er in manchen Fällen ja doch eher still agiert.
Ja, es war eher die Ausnahme. Es wird uns beiden jetzt, also selbst bei ihrer Genialität, auch bei ihrem Erinnerungsvermögen, nicht gelingen, einen markanten Steinmeier-Satz hier freizulegen. Das ist ein Teil des Problems, weil natürlich das Hauptinstrument der Bundespräsidenten die Rede ist, mit der man als Benennungshandeln eben dann am Ende nicht nur Wirklichkeit beschreibt, sondern Möglichkeitssinn kreiert und im Sinne des Benennungshandelns auch politische Handlungen damit auslösen kann. Und da gibt es bislang nichts. Und das, was er gleich am Anfang seiner allerersten Amtszeit gemacht hat, ist das, was am meisten in Erinnerung bleiben wird von seinem Wirken, nämlich den Kanzlermacher zu geben, was die Verfassung ja möglich macht. Also die Große Koalition zu kreieren, nachdem erstmals sich entwickelte nach diesen Jamaika-Verhandlungen und offenbar in der Berliner Republik niemand mehr miteinander koalieren wollte, hatte ja massiv dafür gesorgt, dass die Große Koalition zustande kommt, bei großem Widerstand der SPD, hat auf alle eingeredet. Und als Kenner der Parteienszenerie, als sehr erfahrener Politiker in so vielen unterschiedlichen Ämtern, auch in den Maschinenräumen der Politik, als Chef des Kanzleramtes, kannte er sich aus, wie er wen beeinflusst und beeindruckt, damit das auch dann am Ende zustande kommt. Das war relativ früh in seiner ersten Amtszeit, aber dass die Worte, mit denen man also ihn versucht einzuordnen, so markant sind, das ist nicht der Fall. Also die moralische Instanz hat sich in vielerlei Hinsicht verwirkt, so ist mein Eindruck. Viele können ihn auch in Berlin nicht mehr wirklich hören, nicht weil er nicht glaubhaft ist, sondern weil aus dieser moralischen Grundduktus wenig eigentlich konkret folgt. Und das macht die Leute dann eher zu Weghörern als Hinhörern.
Hat er nicht aber doch in gewisser Form insofern ein Glaubwürdigkeitsproblem, weil er als Außenminister ja auch für eine gewisse Form der Russlandpolitik zum Beispiel gestanden hat und Dinge, die er jetzt als Bundespräsident anmahnen müsste, mit der Kunst oder dem Handwerk des Wortes, er ja in gerade diesen Russlandpunkten nicht unterfüttern kann mit konkreten Handeln aus dem Amt heraus, weil er eben für eine andere Russlandpolitik zusammen mit Merkel damals gestanden hat.
Ja, das ist für die zweite Amtszeit sicherlich ein großes Problem für ihn von Beginn an gewesen, da Glaubwürdigkeit verspielt zu haben. Er war aber einer der Ersten, der eben auch zugegeben hat, dass er mit seiner Beurteilung falsch lag. Das muss man fairerweise sagen. Da ist er in die Offensive gegangen. Er hat auch bei seiner Antrittsrede zur zweiten Wahl sehr markant Russland als den Aggressor nicht nur dargestellt, sondern das auch in einer sehr beeindruckten Rede für die Wahlfrauen und Wahlmänner, die damals zusammensaßen, ja zusammengetragen. Das muss man schon sagen. Trotzdem ist das ein bleibendes Handicap im Blick auf diese besondere, uns immer noch sehr beschäftigende Konstruktion, die Europa bedroht, die unsere Wehrhaftigkeit in eine neue Situation bringt. Ich kann deshalb auch niemanden raten, auch aus dieser Konsequenz heraus, der Betrachtung der Wahlperioden, eine zweite Amtszeit anzustreben als Bundespräsident. Selbst solche Leute wie von Weizsäcker, der sicherlich einer der besten Bundespräsidenten war, weil er eben mit dem Wort besonders umgehen konnte und markant eben seine 8. Mai-Rede sie auch dafür einfach genutzt hat, hat in der zweiten Amtszeit auch wenig umsetzen können, auch weil er ein Handicap hatte, weil er total gefremdet hatte mit dieser Art der schnellen deutschen Wiedervereinigung. Er hatte sich davor auch immer für andere Wege der längerfristigen Annäherung beider deutschen Staaten ausgesprochen und hatte da war auch aus der Zeit gefallen in seinen Formulierungen. Und so kommt das manchmal einem bei Steinmeier eben auch vor. Wenn Sie erlauben, darf ich Ihnen auch nochmal dieses zentrale Buch zeigen, die Gesichter der Macht.
Oder?
Ja, Gesichter der Macht, ein sehr schönes Cover, bei dem der Campus Verlag sich sehr viel Gedanken gemacht hat über die Gestaltungspotenzial der Bundespräsidenten. So hatte ich mein Buch von 2019 benannt.
Ich wollte gerade nach dem Autoren fragen, ob ich den auf meine Autorenliste nehmen sollte.
Gesichter der Macht, Bundespräsidentenbuch, was Politikwissenschaft, da machen viele eigentlich eher einen Bogen drumherum, das bearbeiten eher Staatsrechtler. Und genau mein Punkt war herauszuarbeiten, welche Softpower, welche Machtsorten es aus so einem Amt gibt, das vermeintlich institutionell keine Macht hat, keine Hardpower. Und da liegt ja eigentlich das Refugium, also Meinungsbildung zu betreiben, Versöhnungsstifter zu sein, Zivilisationswächter zu sein, Weiterdenker zu sein. All das kann man aus so einem Amt heraus machen.
Aber das ist ja tatsächlich der große Anspruch, dass man als Bundespräsident keine operativen Aufgaben hat, sondern repräsentative Aufgaben, dass einem, wie wir es eben schon herausgearbeitet haben, nur das starke Wort bleibt. Und wenn ich jetzt in die jüngere Vergangenheit der Bundespräsidenten gucke, würde mir da tatsächlich Gauck einfallen als derjenige, der in der Lage war, markante Reden zu halten und wirklich so eine Art deutsches Gewissen oder an ein Verantwortungsgefühl zu appellieren, auch mit den Gedanken, die er formuliert hat.
Ja.
Vorbei Christian Wulff und Horst Köhler wird schon dünner. Also es ist ja nicht einfach, dieses Amt auch mit dem nötigen Inhalt zu füllen.
Ich habe alle besucht, Köhler lebte da noch, Köhler, Wulff, Gauck und Steinmeier im Bundespräsidialamt natürlich, also im Schloss und die anderen in ihren Arbeitsräumen, die sie haben, um arbeitsfähig zu sein. Sehr interessant, wie unterschiedlich die auch das gestaltet haben, wie die damit umgehen. Das sagt auch einiges über sie aus. Aber bei Wulff ist zum Beispiel, der Islam gehört Islam gehört zu Deutschland, ja, ein Satz in Erinnerung geblieben, der die kurze Amtszeit auch längst überdauert. Das hat er sehr geschafft und wäre er weiter im Amt gewesen, hätte er an diesem Thema auch so intensiv zu einem sehr frühen Zeitpunkt gearbeitet, dass das auch einleuchtender gewesen wäre.
Christian Wulff für einen besseren Bundespräsidenten, als er aufgrund der kurzen Amtszeit und des Eindrucks bei vielen
gewohnt, weil er in seiner fast schon Kennedy-Haftigkeit da einen ganz anderen Stil gepflegt hat, im Schloss Bellevue mit Familie und Kindern da eingezogen war und eine andere Sprache benutzte und andere Themenschwerpunkte setzen wollte, als das bislang der Fall war. Und wenn man in so kurzer Zeit schon diesen Islam das Thema macht, also letztlich die Frage auch Wohlstand nur mit Zuwanderung, kann man ja auch so übersetzen, war das der Zeit lange voraus. Und da hätte ich noch viel mehr erwartet. Das war jetzt einfach zu kurz, um das beurteilen zu können. Bei Gauck ist ja einfach das Interessante, dass er nie floskelhaft spricht. Mhm. Dass er, wenn er seelsorgerisch, moralisch unterwegs ist, das natürlich authentischer machen kann, weil er Pfarrer ist. Deswegen war das immer glaubhafter, als wenn andere Bundespräsidenten so solche moralischen Kategorien einbringen. Das war bei Gauck nicht, ist bis heute auch nicht der Fall. Wenn er zum Interview gefragt wird, gibt er ein Interview oder die Vorträge, die er hält, die Leute, die schmelzen dahin, weil man sich ihm gar nicht entziehen kann. Das ist geradezu lustvoll, ihm zuzuhören. Und was der formuliert, ist dann auch, ist klar, es ist auch so, dass es uns mit einbezieht, auf einen neuen Gedanken zu kommen. Das ist das Interessante. Und das ist eine große Begabung. Deswegen war die Gaucks Zeit als Bundespräsident großartig, finde ich, und man kann mit vielen Kategorien das auch belegen. Das ist einer der größten, wahrscheinlich mit Heuss und Weizsäcker der größten Bundespräsidenten war, die wir hatten.
Ich war gerade insofern kurz, habe ich Parallelen aufflimmen lassen, als Sie gesagt haben, man kann ihm lustvoll zuhören, er ist sehr klar in der Ausdrucksweise und öffnet Perspektiven. Da wusste ich gerade nicht, ob Sie von Gauck oder von sich sprechen.
Ja. Ja. Schön. Ja, das lasse ich jetzt mal unbeantwortet.
Das ist ja fast schon eine Leistung, dass Sie mal etwas unbeantwortet lassen.
Ja, besser als die moralischen Selbstgespräche, ne, die wahrscheinlich auch in Chefredaktionen sehr gerne geführt werden. Und Ich finde auch so eine große Partei, die das zurzeit macht, die moralischen Selbstgespräche, die SPD, ne, die erwischt sich immer selbst dabei, ist so mein Eindruck. Und bringt sich damit fast, also in den Bundesländern an die 5%-Hürde, in den neuen Bundesländern oder den Ostdeutschen, ist der Weg vorgezeichnet, mit so einer Art Politik zu betreiben.
Ich würde gerne nochmal auf den Gedanken bei Christian Wulff eingehen, weil viele Bundespräsidenten auch allein in der Personalauswahl wird dieses Amt ja so begleitet oder gestaltet, dass sie am Ende ihrer Karriere dazu in Frage kommen, Bundespräsident zu werden. Auf Wolfgang Schäuble wurde immer mal noch dafür gehandelt, weil man so als Elder Statesman, als moralische Instanz, als Gewissen der Republik mit einem gewissen Maß an Erfahrung und an Reife und weil man viele Leute kennt und viele Sachen erlebt hat, dafür geeignet wäre. Jetzt ist ja Christian Wulff vom Lebensalter her und der Art und Weise, wie er dieses Amt ausgeführt hat, so wie Sie es auch beschrieben haben, der Gegenentwurf gewesen. Jetzt hat auch Angela Merkel ihn damals ja, gibt ja verschiedene Begründungen oder Thesen, warum er Bundespräsident geworden ist, damit er auch einen Posten hat und sie ihr nicht gefährlich wird, weil er ja auch gewisse Beliebtheitswerte hatte. Aber würden Sie generell dafür werben, dass für das Amt des Bundespräsidenten auch in der Steinmeier-Nachfolge mal jemand in Frage kommt, der nicht am Ende seiner Karriere steht oder ein gewisses Alter erreicht hat, weil das dann auch eine andere Art der Amtsführung beinhalten würde?
Kann man so sehen, muss man aber nicht zwingend. Ich finde, es muss eine überzeugende, authentische, gut formulierende Person sein. Das ist einfach die Voraussetzung, klar, integer. Und das Alter ist da, glaube ich, nicht so entscheidend. Es ist ein extrem integratives Amt. Ob man, wenn man älter ist, integrativer wirkt, könnte sein, ist aber nicht zwingend notwendig. Also das, und Gauck war der Einzige, der eben parteilos war. Auch daraus jetzt eine Logik zu folgern, wir brauchen Parteilose. Aber klar, man kann jeden einen dort vorschlagen, der eben über 40 ist. Es muss kein Parteimitglied sein, es können ja auch Chefredakteure sein, die man benennen kann, die sowas aber machen können.
Das erreicht der Korte.
Ja, das ist klar, sind sie noch zu jung, aber es gibt vielleicht andere Chefredakteurinnen oder Chefredakteure, die man benennen könnte, die auch wortmächtig sind, sprachwach sind, und darum geht es ja letztlich, die Sensibilität einbringen, dass man mit dieser Wortwelten-Erbauertum, was man auch in zum Präsidialamt entwickeln kann, eben Wirklichkeit gestaltet, ne? Und das ist ja das. Ist ja nicht nur etwas zu beschreiben, sondern damit konstruiert man Wirklichkeit. Das ist ja das Interessante auch beim Benennungshandeln. Und das ist die eigentliche Softbar. Außer dieser Begeisterung, die man haben kann, sich dort alles an Wissen auch zu organisieren, was man braucht. Das ist ja in so einem Schloss eine großartige Konstellation. Das stelle ich mir wirklich idealtypisch vor, dass man jeden ja bekommen kann, wenn man an Informationen herankommt. Jeder fühlt sich geehrt, dorthin zu gehen und für Expertise zu leisten. Hinter den Kulissen wird das ja auch vielfältig eingebracht und er als Bundespräsident wiederum in die Parteien auch hineinwirkt, weil es ganz viele Hintergrundgespräche dazu gibt, die er offensiv ja auch anstößt. Also man sollte sich in der operativen Politik vielleicht schon auskennen können, aber man muss sie nicht zwingend auch mitgemacht haben.
Für mich trifft das alles auf Sie zu, Herr Korte.
Ja.
Professor Dr. Karl Rudolf Korte.
Ja, ich würde es auch natürlich gerne machen. Ich würde das nicht ablehnen. Die Frage ist, wie es zu Mehrheiten kommt. Die Union hat ja in vielen Etappen, Gauck sind die besten Beispiele und Steinmeier auch, nie die eigenen Kandidaten durchgesetzt, obwohl sie Mehrheiten hatte und hat sich arrangiert aufgrund anderer Gegebenheiten. Deswegen kann ich mir vorstellen, 2027, wenn sie die Mehrheit haben, und das ist davon auszugehen, dass sie die Mehrheit in der Bundesversammlung haben, keine Mehrheit, die alleine reicht. Sie brauchen natürlich Koalitionsverbündete, aber dass sie dann doch ein Vorschlagsrecht erstmals wieder nutzen, nach vielen Jahrzehnten, nachdem sie es nicht genutzt haben.
Ich hätte auch ein Argument, auch wenn wir jetzt rausgearbeitet haben, dass Sie die logische Nachfolge für Frank-Walter Steinmeier wären, Herr Korte. Haben Sie ein Problem, aus dem Sie schwer rauskommen?
Mindestens eins, wahrscheinlich.
Mindestens eins oder höchstens eins. Ich glaube, so wie ich das alles wahrnehme, aktuell läuft es auf die erste Bundespräsidentin
Ja.
In der Nachfolge von Herrn Steinmeier. Und das könnte für Sie natürlich zum K.O.-Kriterium werden.
Das stimmt. Dem würde ich mich sehr gerne auch fügen. Da habe ich gar kein Problem mit, weil das nicht nur in der Zeit liegt, sondern weil das nahe liegt und weil in meinem Buch habe ich das auch schön herausgearbeitet, denke ich, dass natürlich immer wieder Frauen vorgeschlagen wurden, aber immer nur dann, wenn sie keine Mehrheit hatten. Und das so verlogen ist von den Parteien gewesen, diese Frauen dann immer auch zu benutzen, wohl wissend, dass sie keine Mehrheit haben. Das ist nicht gut und auch nicht natürlich mehr im Zeittrend, aber auch für die Frau gilt natürlich, sie muss einfach super überzeugend sein, dass sie für das Repräsentationsamt an sich steht und dass sie wirklich so sprachwach umgehen kann, dass wir möglichst nach einem halben Jahr schon an ihren Lippen hängen, um praktisch Auswege zu suchen und Auswege zu finden. Es ist unter den Rahmenbedingungen des Gewissheitsschwundes immer notwendig, Einordnung zu haben, was gerade, wie man machen kann, praktisch auch um die Qualität von Freiheit zu erhalten, genauso wie man redaktionell eben Zeitungen auch braucht, um diese Einordnung zu leisten. Macht das ja ein Bundespräsident auch.
Also, wer wird?
Also im Moment wird sehr stark von der CSU eben immer wieder die Landtagspräsidentin
Ilse Aigner.
Ja, Ilse Aigner genannt, weil Roman Herzog war natürlich auch CSUler. Ansonsten.
Obwohl ich bei Ilse Aigner, Herr Korte, man liest ja viel, weiß natürlich manchmal nicht alles, gelesen habe, dass eine CSU-Kandidatin eher schwer vorstellbar ist, weil Kollege Söder seine Ambitionen für das Bundeskanzleramt, die er natürlich offiziell nie gehabt hat, weil Bayern sein Place to be ist, sich zumindest insofern offen halten möchte, dass er dem einen Riegel vorschiebt, weil wenn natürlich die Bundespräsidentin aus der CSU käme, mit Ilse Aigner hat er ja keine Möglichkeit, für die Union als CSU-Kanzlerkandidat ins Rennen zu gehen. Ob da was dran ist, weiß ich nicht. Zutrauen würde ich ihm. Das ist nur das, was ich gelesen habe.
Ja, und es wäre ja zeitlich dann danach die Bundestagswahl. Insofern wäre dann sein Angriffstraum vorbei. Aber da lässt er sich natürlich nicht in die Karten gucken. Das ist eine interessante Spekulation, die in der Tat antizipiert, was eben immer danach ist. Und das macht ja Politik im Sinne einer strategischen Offensive. Dann wird Karin Prien sehr oft genannt, auch vor dem Hintergrund, nicht nur, dass sie erfolgreiche Politikerin in Kiel ist, abgeworben jetzt im Bundeskabinett, sehr authentisch Politik macht und durchaus auch mit einer neuen Note in so ein Amt käme mit dem jüdischen Glauben. Gauck hat die Tage nochmal in einem Interview gesagt, er als Protestant hat ja auch das Protestantische nicht zu einem Thema seiner Präsidentschaft gemacht. Darum geht es nicht. Dennoch wäre es eine interessante Konstellation, dieses Amt auch zu weiten. Immer wieder genannt wird Annegret Kramp-Karrenbauer für die CDU, weil sie erfolgreich als Ministerpräsidentin und in verschiedenen Ministerämtern Generalsekretärin war, sehr integrativ unterwegs war, eine sehr authentische Akteurin, die also für Zusammenhalt stehen würde. So hat sie gewirkt und so könnte man allerdings auch das Problem sehen, wen Merz vorschlägt und wen er nicht vorschlägt. Ich kann mir das nicht gut vorstellen, dass er die Mitkonkurrentin damals um das Amt des Parteivorsitzenden noch einmal so besonders in Stellung bringt. Dann auf europäischer Ebene von der Leyen, ne, die auch viele Ämter im Bund und jetzt auf Europaebene gehabt hat und das, was sie ausfüllt, sehr markant ausfüllt. Das sind interessante Namen, die im Moment eine Rolle spielen und das werden wir sehen. Bis 27, da wird noch der eine oder andere Name eine Rolle spielen, wobei eben nicht dann die Qualifikation erstmal eine Rolle spielt, sondern die Mehrheitskonstellation.
Ich finde Prien insofern interessant, weil sie ja auch um markante Sätze nicht verlegen ist. Unter anderem ja auch gesagt hat, wenn die AfD an die Macht käme, würde sie auswandern. Mhm. Diese Wortmacht, also oder diese Wirkungsmacht, da hätte ich bei Kramp-Karrenbauer ein Fragezeichen. Ich weiß, sie waren jetzt zusammen auf Kreuzfahrt auf der MS Europa und haben Vorträge zusammengehalten. Vielleicht haben sie sich da auch noch anders kennengelernt, aber sie ist ja jetzt auch mit keiner Erfolgsgeschichte von der CDU-Spitze ausgeschieden. Da hätte ich jetzt ein Fragezeichen und wahrscheinlich bei von der Leyen wäre das die logische Konsequenz einer Karriere, die dann eher in diesen Schritten laufen würde, wie ich es vorhin beschrieben habe, dass das gegen Ende nochmal so der nächste Step wäre. Aber also sagen wir mal positiv, es würde nicht an Personal mangeln. Es gäbe eine gewisse Auswahl.
Ja, natürlich gibt es die und es gibt ganz viele Aufgaben für einen Bundespräsidenten eben aus der Unordnung irgendwie eine Ordnung zu machen und auch ein Sicherheitsgefühl und auch ein Anwalt für nicht nur für Zivilität, sondern für ja robuste Zivilität geradezu, als Anwalt auch der Leute, die kein Sprachrohr haben. All das sind so verschiedene Funktionen, die man wahrnehmen kann, aber die Klarheit, also nicht die souveräne Unschärfe, die ja das Floskelhafte hochfunktional, professionell bei Politikern genutzt wird und genutzt werden muss, um zustimmungsfähige Sätze zu formulieren, die am Ende des Satzes eben noch die Mehrheit behalten. Das sollte beim Bundespräsidenten eben nicht der Fall sein. Er ist auf keine Mehrheit angewiesen. Er ist komplett souverän, unabhängig, wenn er diesem Amt ist und daraus normalerweise auch nicht zu verdrängen, wenn man nicht selbst aufgibt.
Machen wir einen Haken hinter den Bundespräsidenten. Ich habe noch ein kleines Thema, Herr Korte. Und zwar haben wir eine ganz wundervolle, wie ich finde, Lesermail bekommen, weil wir ja immer wieder dazu aufrufen, wenn es Fragen an uns geben sollte oder vor allen Dingen an Sie, können sich unsere Hörerinnen und Hörer an audio@vrm wenden. Und wir haben eine Mail bekommen von Marion Riebschläger aus Baden-Baden. Das heißt, wir haben mittlerweile unseren Empfänger- und Wirkungskreis auch schon glücklicherweise erweitert. Sie fängt an mit, jetzt müssen Sie kurz auf dem Boden bleiben, Herr Korte. Sehr geehrtes VRM-Team, seit einiger Zeit höre ich jede Woche den Podcast Korte und Ring, der meiner Meinung nach einer der besten Politik-Podcasts ist und noch dazu kurzweilig und amüsant mit sympathischen Akteuren. Ich glaube, Sie meinen Sie.
Ich glaube, Sie meinen Sie.
Ich freue mich mit, aber ich glaube, Sie meinen Sie, Herr Korte. Mhm. Und die Frage. Herr Korte beschreibt häufig das ungeschickte Verhalten der politischen Akteure und wie ihr Handeln in der Bevölkerung aufgenommen wird. Oft spricht er auch über Möglichkeiten, wie es besser gehen könnte, wie man die Menschen mehr mitnehmen könnte, wie die AfD wirklich weniger populär werden könnte. Deshalb wundert es mich maßlos, dass so viel Mist gebaut wird und frage mich, warum das immer wieder passiert. Jetzt, Herr Korte hat in einer der letzten Folgen angedeutet, dass er auch Beratungsgespräche führt. Mich würde interessieren, in welchem Umfang sich Politiker vor Entscheidungen beraten lassen, wie überhaupt eine politische Entscheidung zustande kommt und was er denkt, also Sie, Herr Korte, warum so viele Dinge, die nicht nur dem Laien offensichtlich erscheinen, trotz guter Absichten scheitern.
Ja, das wäre einen eigenen Podcast wert über Politikberatung. Wie wird mit Expertise umgegangen, wer lässt sie zu? Und wir müssen uns einfach von vornherein klar machen, dass die Entscheidung in der Politik sich über Mehrheiten ja legitimiert und nicht über Richtigkeit oder über Wahrheit oder Wahrhaftigkeit. Also nicht die Entscheidungsreife oder umgekehrt, nicht die Expertise ist der Ausgangspunkt für eine Entscheidung. Sie kann es sein, sie muss es aber nicht sein. Politik ist unabhängig davon, weil sie sich am Ende über Mehrheiten legitimiert und nicht über Expertise. Aber das wäre sehr interessant, wenn wir darüber mal nochmal intensiver uns austauschen, wer wie es zulässt oder auch in dem generellen Prozess der Gesetzgebung ist es ja als Hearing auch immer vorgesehen, mit Experten sich auch auseinanderzusetzen.
Dann würde ich sagen, Herr Korte, da nicht nur der Bundespräsident völlig souverän und unabhängig ist, sondern auch wir zwei in diesem Podcast, würde ich Frau Riebschläger sehr, sehr danken für diese Frage, für diese weite Frage in einem weiten Feld. Natürlich auch an dieser Stelle Dankeschön für die positiven Worte. Ich glaube, nächste Woche im Podcast der Korte haben wir ein paar aktuelle Dinge zu besprechen, wenn ich mir die Agenda in der Berliner Republik in dieser Woche anschaue. Aber, liebe Frau Riepfleger, an dieser Stelle würden wir spätestens in der übernächsten Folge das Thema nochmal aufgreifen und, wie Herr Korte vorgeschlagen hat, eine ganze Folge der Frage widmen, wie wird in der Politik beraten und wie entstehen Entscheidungsprozesse.
Ja.
Ich hoffe, Herr Korte, so lange behalten, ich schreibe es mir auf.
Ja, sehr gut. So können wir das vereinbaren.
Ansonsten, Herr Korte, die wie immer wichtigste Frage, zweigeteilt. Zum einen, was machen die Mozartkugeln bei diesen Temperaturen? Und zum zweiten, was spielt diese Woche noch an?
Mozartkugeln sind gut bei dieser Temperatur und ich kann sie, auch wenn der Ort nicht ganz treffend ist, in dieser Woche in Wien auch anreichern. Boah. Vielleicht mit Sachertorte oder so ergänzen. Ich habe eine wunderbare Einladung in die Hofreitschule, also die Hofburg in Wien, zu einem Vortrag. Dort ist ansässig die österreichische Auswärtige Gesellschaft, die österreichische Gesellschaft für Auswärtige Politik, so heißt das. Und der ehemalige Bundeskanzler Schüssel leitet die zurzeit. Und er hat mich dazu einen Vortrag eingeladen. Zwischen den Pferden, das ist also natürlich den Lipizzanern, was natürlich großartig insofern. Kann ich da viele Eindrücke und mitnehmen und es ist natürlich auch interessant, die österreichische Innenpolitik dann Revue passieren zu lassen. Sind die vor uns, sind die hinter uns? Das, und auch der Bundespräsident, die Rolle, die der einnimmt, ist ja institutionell eine andere. Also Österreich ist sehr interessant. Also es ist ein Termin aus dieser Woche. Viel mehr will ich gar nicht verraten, sonst sind sie wieder so traurig, dass sie da aus Mainz nicht rauskommen.
Neidisch. Höchstens neidisch.
Okay.
Ja, letzte Woche Bodensee, diese Woche Wien. Das ist natürlich nur schwer, mit Ihrer Schlagzahl mitzuhalten, Herr Korte.
Tja, das ist...
Aber irgendwo kriege ich vielleicht von Mainz ein paar Mozartkugeln her und denke an meinen guten Freund, Professor Dr. Karl Rudolf Mozart Korte.
Ja, und ich meine, wir müssen uns klar machen, das Land ist ja im Schienenersatzverkehr insgesamt. Und das ist insofern auch mühsam. Also das, was ich berichte, das klingt dann toll, aber ich muss ja mühsam diese Orte erreichen.
Und also ist Lust und Last.
Ja, genau.
Dann, Herr Korte, wünsche ich Ihnen viel Erfolg in dieser Woche auf der Schiene. Mhm. Mehr Lust als Last. Bedanke mich natürlich heute für den wieder einmal fundierten, analytischen und tiefgründigen Blick, in diesem Fall schwerpunktmäßig auf das Amt des Bundespräsidenten. Bedanke mich bei unseren Hörerinnen und Hörern dafür, dass Sie auch dieser Folge von Korte und Ring zugehört haben. Verabschiede mich bisweilen, bis nächste Woche und tschüss.
Korte und Ring ist ein Podcast der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und Mittelhessen.de. Redaktion Dennis Rink, Produktion Mike Dornhöfer. Habt ihr Themenwünsche, Feedback, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns über Social Media oder per Mail an audio@vrm.de.